Der für heute vorgeschlagene Predigttext steht im Brief des Paulus an die Epheser im 4. Kapitel, Epheser 4, 1 bis 6. Und ich lese das oder übersetze das mal ein bisschen ausführlicher, als es bei Luther steht. Ich ermahne oder ermuntere euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, würdig zu wandeln der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut oder Bescheidenheit, ganz wörtlich niedrig gesinnt sein, Niedriggesinnung, also mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend oder aushaltend in Liebe. Euch sputend, die Einheit des Geistes im Band des Friedens zu bewahren. Ein Leib und ein Geist, so wie ihr berufen wurdet, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über allen und durch alle und in allen ist. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Ruf nach Einheit wird immer lauter in unserer Welt, weil da so viel Zerrissenheit und Spaltung ist. Und auf der einen Seite war die Welt noch nie so eng zusammengerückt wie heute. Also durch Handel und Politik und die ganzen Verkehrsmittel, man ist schnell überall. Informationen gehen weltweit sofort rum, man weiß alles von überall, denken wir wenigstens. Und auch nicht zuletzt durch das Internet, wo alles miteinander verbunden und vernetzt ist, buchstäblich. Und auf der anderen Seite haben wir diese Bestrebungen nach Selbstständigkeit, die Nationalitätenkonflikte. Wenn wir mal nachdenken, so die letzten 25 Jahre, was ist da im ehemaligen Jugoslawien gelaufen? Was läuft denn auf dem ehemaligen Gebiet der Sowjetunion, den ganzen Kleinstaaten und jetzt die Ukraine? Selbst die Schotten wollten selbstständig werden. In Spanien gibt es die Katalanen, die das versuchen und überall. Das sind so auch Gegenbewegungen wieder. Und auch in unserem Land freuen wir uns über die Einheit und trotzdem ist es auch nicht so ganz einfach damit. Einheit und auf der anderen Seite Uneinheit oder Spaltungen. Wir erleben auch Spaltungen in unserer Kirche und auch zwischen den verschiedenen Kirchen und Gemeinden. Immer wieder und immer wieder neu. Und das ist nicht nach Gottes Willen. Wir erleben auch, wie die Generationen sich immer weiter voneinander entfernen, leben gar nicht mehr zusammen, es geht heute nicht mehr und auch verstehen sich immer weniger scheinbar. Und jeder von uns weiß aus dem ganz persönlichen Bereich und auch vom Weltgeschehen her, wie viel Leid, Uneinigkeit und Spaltung bringen kann und Streit. Oder wie viel Leid damit verbunden sein kann. Und von daher, überall dieser immer lauter werdende Ruf nach Einheit, in allen Bereichen des Lebens, im Großen wie im Kleinen. Und im Grunde genommen ist man heute so weit, dass man sagt oder meint, alles, was spaltet, ist schlecht, ist Sünde und alles, was eint und zusammenführt, ist gut und richtig und ist Gottes Wille. Die Frage ist, ob das so stimmt und ob es so einfach ist. Wenn zum Beispiel eine Lüge oder eine Täuschung viele Menschen eint und die Wahrheit spaltet sie, wofür sollen wir uns dann entscheiden? Für die Einheit in der Lüge und Täuschung oder für die Wahrheit, die spaltet? Wir wissen, dass das Neue Testament immer wieder von Einheit spricht und Jesus hat darum gebetet, eindringlich. Auch hier in Epheser 4 ist das das Thema. Einheit ist ein ganz wichtiges Gut. Und in den 6 Versen, die wir gehört haben, ist Einheit ein Hauptanliegen. Das Wort Einheit kommt einmal vor, aber in Verbindung damit das Zahlenwort 1 7-mal. Und Paulus erinnert die Gemeinde ganz eindringlich an das, was sie eint oder einen müsste. Er spricht von der Einheit des Geistes im Band des Friedens. Und dann sagt er, ein Leib bildet ihr. Das ist der eine Geist, der den Leib zusammenfügt. Das ist die eine Hoffnung eurer Berufung. Das ist der eine Herr, das ist der eine Glaube, das ist die eine Taufe, das ist der eine Gott, der alle vereint. Einheit. Nochmal, ist nun alles, was eint, gut und richtig und im Willen Gottes und alles, was spaltet, Sünde und verkehrt, ist die Einheit ein Selbstzweck und um jeden Preis herzustellen? Ist die Einheit, von der das Neue Testament spricht, überhaupt menschlich herstellbar und machbar? Gibt es von der Bibel her eine ganz eindeutige Antwort und die lautet nein. Es ist nicht menschlich machbar. Und nicht alles, was zu Spaltungen führt, ist deshalb böse und falsch und Sünde. Wo Spaltung ist, ist zwar immer Sünde und Versagen dabei. Das zweifellos. Aber die Frage ist, auf welcher Seite? Oft auf beiden. Und keineswegs immer bei denen, durch die es oberflächlich gesehen zur Spaltung kommt oder die sich offensichtlich abspalten oder abgespalten werden von den anderen. Einheit ist in der Bibel kein Selbstzweck. Und sie ist auch nicht um jeden Preis herzustellen, obwohl sie ein ganz kostbares Gut ist, eben genau deshalb. Die Einheit im Neuen Testament ist überhaupt nicht menschlich machbar und herstellbar, sie kann nur empfangen und bewahrt werden. Paulus sagt, besputet euch, dass ihr die Einheit des Geistes nicht herstellt, sondern bewahrt, bewacht, erhaltet. Wir können sie verderben, wir können sie kaputt machen, das geht leicht. Aber herstellen können sie wir gar nicht. Das ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk Wirken des Geistes. Und es gibt nach der Bibel auch eine Einheit des Teufels, die Sünde ist. Das fing mit dem versuchten Turmbau zu Babel an, diese teuflische Einheit. Und sie endet mit dem babylonischen Weltwirtschaftssystem, das die Offenbarung in den Kapitel 13 bis 18 schildert. Und in diesem System bilden die abgefallenen Kirchen eine Hauptrolle. Und der griechische Name für Teufel, den das Neue Testament verwendet, heißt Diabolos, das heißt ganz wörtlich Durcheinanderwerfer. Das heißt, er wirft Dinge durcheinander, die auseinandergehören. Das Gute, das Gott will und das er wirkt, will der Teufel mit seinem Gift und mit allem Falschen durcheinanderrühren. Er rührt das zu einem Einheitsbrei zusammen und das Ergebnis ist, dass der ganze Brei vergiftet ist. Also, aktuelles Beispiel, Gott will, dass Mann und Frau eins sind in der Ehe. Und zwar gerade in ihrer Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Die Bibel unterscheidet sehr klar zwischen Mann und Frau. Und da haben wir heute eine Einheitsbewegung, die nennt sich Genderbewegung oder Gender Mainstreaming, wo das alles durcheinander gehauen wird, wo man sagt, es darf diese Unterschiede zwischen Mann und Frau gar nicht geben, die sind eh bloß Einbildungs, völliger Unsinn, auch wissenschaftlich gesehen. Aber wo man sagt, es gibt gar nicht Mann und Frau, man kann das gar nicht festlegen und es ist alles möglich und alles erlaubt und jeder darf alles und wollen so Einheit und Gerechtigkeit herstellen. Das scheint das Anliegen zu sein. Und das ist eine teuflische Ideologie. An der Stelle halte ich es mit Papst Franziskus, der sagt, die Genderbewegung ist dämonisch. Und da halte ich es nicht mit unserer Kirche, die ein Genderzentrum einrichtet und das noch fördert. Das ist eine Bewegung, die von der UNO über die EU überall durchgestellt wird, auch in den Kirchen. Eine Einheit scheinbar zwischen Mann und Frau, die überhaupt nicht im Sinne Gottes ist. Gott will diese Einheit. Aber gerade indem die Unterschiede stehen gelassen werden und man so zusammenkommt. Und gerade weil Einheit so ein kostbares Gut ist, ja, und auch ein biblisches Ziel ist, müssen wir genau hinschauen, worum es geht, wenn von Einheit geredet wird. Ob es eine gottgewirkte Einheit ist. Und wir müssen schauen, wie das zustande kommt, zustande kommen soll. Und wir müssen gucken, wenn wir heute Einheitsbemühungen sehen, was spielt da eigentlich im Hintergrund eine Rolle, worum geht es da, wie soll die erreicht werden, wie wird das verstanden? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Muss man ein Stück auch die Geister unterscheiden können, aber ich komme jetzt mal so zu vier Begriffen, die wieder einfacher sind, weil Einheit auch viel mit unserem Charakter zu tun hat und wie wir das leben, was Gott möchte. Und Paulus nennt hier so vier Stichworte auf dem Weg, die zur Einheit ganz wichtig sind. Das erste ist Demut oder Bescheidenheit oder ganz wörtlich niedrig gesinnt sein. Wo Hochmut am Werk ist, ist Gottes Geist nicht da. Ist er nicht dabei. Auch dann nicht, wenn es ein frommer Hochmut ist, der die Menschen vereint. Und das haben wir recht häufig. Bei Hochmut geht es um Selbstdarstellung. Da geht es darum, das eigene Ansehen oder das Ansehen der Gruppierung oder der Kirche oder der Gemeinschaftsbewegung groß rauszustellen, da steht das Ansehen auf dem Spiel oder geht es um Prestige und solche Dinge. Es gibt diesen Hochmut bei kleinen Gruppen, bei kleinen Gemeinschaften und Sekten, die sich von der Kirche trennen und die sagen, wir sind was Besseres, wir haben jetzt das Richtige erkannt, alle anderen sind falsch und wir haben es jetzt, du musst zu uns kommen, nur bei uns ist alles richtig und biblisch und so weiter. Die anderen glauben ja alle nicht richtig. Aber diesen selben Hochmut gibt es ganz genauso bei den großen Kirchen, die dann sagen, wir haben es, wir sind es, wir stehen auf Luther und auf den Bekenntnisschriften und hinter uns stehen und zahlen Millionen und die kleinen Bewegungen, Kirchen, und die sind alle im Irrtum. Die haben uns nichts zu sagen, die werden von uns ignoriert oder belächelt oder bekämpft. Und man überschätzt kolossal die eigene geistliche Bedeutung im Reich Gottes, die längst verloren gegangen ist, weil so viel Glaubenssubstanz im Bach runtergegangen ist. Es gibt diesen frommen Hochmut genauso bei den ganz großen Kirchen. Vielleicht noch mehr, sieht bloß ein bisschen anders aus. Aber klar ist, dass Hochmut zur Spaltung führt. Oder wenn wir sagen, mit den Adventisten, den kann ich nicht beten. Was ist denn das für eine Truppe? Ja, was ist denn das für eine Truppe? Was sind denn wir für eine? Sind die wirklich weiter weg von Gott als wir oder haben wir jeder unsere eigenen Macken? Hochmut, wir sind was Besseres, mit denen geht das nicht, die sind bestimmt verkehrt und ich bin bestimmt richtig. Nee, wir haben alle unsere Fehler, wir haben alle unsere Stärken, wir haben alle unsere Schwächen. Da nehmen wir uns nichts. Ja, Hochmut führt zu Spaltungen und Hochmut heißt, ich denke zu groß von mir und von Gott zu klein. Und Demut denkt groß von Gott und weiß sich abhängig von Gott. Wir sind alle von Gott beschenkt und müssen uns von Gott beschenken lassen, sonst wird eh nichts. Und er seinem Erbarmen uns nicht durchbringt zum Ziel, gehen wir alle verloren. Da sitzen wir alle in einem Boot. Das ist Demut. Ich brauche Gott und ich brauche ihn genauso wie alle anderen. Und die anderen brauchen ihn genauso wie ich. Groß von Gott denken und nicht zu groß von sich selber. Sind dann abhängig. Und wenn Gott so die Mitte ist, wenn er groß ist, dann kann man sich auch mit anderen um diese Mitte sammeln. Auch wenn man von verschiedenen Richtungen kommt, aber die Mitte ist ja wichtiger, dass wir uns darauf ausrichten. Und dann ist man eins oder wird man eins. Ein zweites Stichwort ist hier Sanftmut oder Milde, Gelassenheit. Dieses Wort hat von seinem Ursprung her etwas mit Freude zu tun und mit Liebe. Also wenn jemand so voller Freude und Liebe ist, dass er gelassen sein kann und nicht gleich an die Decke springt, wenn jemand anders was verkehrt macht oder sieht oder sagt, sondern das mal aushalten kann und nicht ausflippt. Es hat nichts mit willenloser Schwäche zu tun, diese Haltung. Die ist gefährlich. Wo willenlose Schwäche hängt, da kann ich eine Masse schnell ein- und sonst wo hinführen. Das ist gefährlich. Wir sollen aktiv sein und sollen unseren Willen haben. Aber Sanftmut gehört zur Frucht des Geistes. Es ist aus der Liebe und Freude heraus, nicht gleich an die Decke springen, sondern auch mal was stehen lassen kann und sagen, Gott bringt das schon zurecht, warten wir mal ab und wir beten drum und Gott kriegt das schon hin. So. Drittes, was hier genannt wird, ist Langmut. Einen langen Atem haben, lange Zeit Lebensmut haben. Und zwar mit den Schwächen der anderen. Dass ich mich auch durch Beleidigung nicht so schnell in Zorn versetzen lasse. Na klar, greifen andere mal daneben oder greifen mich an oder vergreifen sich im Ton. Aber wie ist das eigentlich mit der eigenen Empfindlichkeit? Das ist keine christliche Tugend. Also soweit ich weiß, führt Gott keine beleidigten Leberwürste in seinem Angebot. Langmut, dass ich lange Zeit den Mut behalte und auch eine positive Gesinnung, wenn andere mal anders sind, als ich denke, dass sie sein müssen. Und nun noch einander in Liebe ertragend, das ist sehr nüchtern. Das gibt es auch in der Gemeinde und kann in der Gemeinde nötig sein, dass ich etwas in Liebe einfach nur tragen, ertragen und aushalten muss. Merken, es wird immer schwieriger. Und die Frage ist, wo kriegen wir diese tragfähige Liebe her, die andere so ertragen kann mit ihren Macken und Eigenarten und Fehlern? Für Liebe steht hier ein Ausdruck, der vor allem für die Liebe Gottes gebraucht wird. Und da kommen wir zum Ausgangspunkt, zum ersten Satz hier. Da schreibt Paulus, wandelt, lebt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Es ist ja nicht nur siebenmal von Einheit oder Einssein die Rede, sondern viermal von Berufung oder berufen worden sein. Und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt von Gott berufen worden sein. Jeder Einzelne, der Christ in Ephesus, kannte das, dass Gott ihn gerufen hatte. Er hatte von Gott diesen Ruf gehört, komm, komm zu mir, du gehörst mir. Und jetzt sagt Paulus, lebt diese Berufung aus, lebt würdig eurer Berufung, lebt, wie es eurer Berufung angemessen ist, entspricht. Und so werdet ihr auch Einheit leben. Und wenn wir den Epheserbrief lesen, dann sind die ersten drei Kapitel damit beschäftigt, dass er diese Berufung entfaltet, was Gott alles gibt, was Gott alles schenkt. Den ganzen Reichtum, den die Christen empfangen hatten, den entfaltet er da. Und ab Kapitel 4 kommt er zu den Auswirkungen. Wie sollt ihr das jetzt umsetzen? Wie sollt ihr das leben? Also es wäre unbarmherzig und zynisch und brutal, wenn ich einem Hartz IV Empfänger darin unterweise, wie er mit einem Millionenvermögen umgehen soll. Das würde dir nur ermutigen und fertig machen, wäre völlig auch Zeitverschwendung. Aber wenn jemand eine Million gewonnen hat, dann kann das sehr wohl angemessen sein, ihm zu helfen. Was machst du jetzt mit dem ganzen Zeug? Wie legst du das an und wie verhältst du dich damit? Weil wenn ich plötzlich so viel habe, wir wissen alle, dass Geld und Macht den Charakter verderben kann. Also manche kriegen sich da überhaupt nicht mehr ein. Und da brauchen sie Hilfe, damit wirklich umzugehen. Das scheint im Geistlichen auch gar nicht so viel anders zu sein. Macht oder eine hohe Berufung kann scheinbar den Charakter verderben. Und wir haben das manchmal in der Frömmigkeit auch, je frömmer einer wird oder je mehr er von Gott erlebt, desto schwieriger wird er als Person und desto weniger kann man mit dem klarkommen, desto komischer wird der. Da läuft das gewaltig schief, weil es bei Gott genau umgekehrt ist wie in der Welt. Je höher einer kommt oder Gott erlebt, desto niedriger wird er. Also die bedeutendste Gestalt im Alten Testament war, glaube ich, Mose. Jedenfalls schildert es die Bibel so. Was sagt die Bibel von ihm? Sie sagt, Mose war demütiger als alle anderen Menschen. Genau darin zeigte sich die Höhe seiner Berufung und seiner Gaben und was er mit Gott alles erlebt hat, dass er demütiger war als alle anderen. Die bedeutendste Gestalt im Neuen Testament ist natürlich Jesus Christus. Und er sagt von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das hat er vorgelebt. Also, je höher eine Berufung von Gott ist, je mehr Gott einem begabt, desto demütiger wird man, wenn es echt ist. Wenn es echt ist. Und dadurch werde ich immer mehr zur Einheit fähig, durch diese Demut. Und ein wesentlicher Prüfstein für Frömmigkeit und für Glaube und für die Echtheit ist gelebte Demut und Liebe. Und dann ist es wirklich wie bei einem Rad, je mehr ich in die Mitte komme zu Gott hin, desto mehr werde ich auch eins, egal aus welcher Ecke ich komme. Ob ich von den Pfingstlern komme oder Gemeinschaftsbewegung oder Adventisten oder Landeskirche oder was es alles so gibt, freie, noch freiere Gemeinden. Je mehr ich mich auf die Mitte ausrichte, desto näher kommen wir einander, auch wenn wir von ganz verschiedenen Richtungen kommen. Wir dürfen von verschiedenen Richtungen kommen. Und wir müssen da auch nichts zusammenrühren. Wir kommen eben von dort, das ist in Ordnung. Hat Gott uns so gerufen, ja? Aber die Mitte ist wichtig. Lebt würdig eurer Berufung. Lebt eure Berufung angemessen, mit der Gott euch berufen hat. Christ ist jemand, über dem ein göttlicher Ruf liegt. Und ein göttlicher Ruf ist immer ein Ruf heraus erstmal und ein Ruf hinein. Immer beides. Heraus aus der Gottesferne, heraus aus der Sünde. Heraus aus Schuld, heraus aus Bindungen, hinein in die Nähe Gottes, hinein in die Vergebung, hinein ins Heil, hinein in die Freiheit. Heraus aus dem alten Denken, den alten Gewohnheiten, dem alten Lebensstil, dem alten Trott, dem man so gewöhnt ist, hinein in eine neue Gesinnung, einen neuen Lebensstil, neue Gewohnheit. Das ist immer der Ruf Gottes. Heraus aus der menschlichen Begrenzung, aus der menschlichen Armut, Armseligkeit, aus dieser Todesverfallenheit und Resignation, hinein in diese göttliche Weite, in diesen göttlichen Reichtum, hinein ins ewige Leben, hinein in diese überragende Hoffnung, die sich durch nichts mehr entmutigen kann, weil sie ja weiß, wo sie hingeht und was Gott bereit hat und wie groß Gott ist und dass er zum Ziel kommt. Wir können auch kurz sagen, heraus aus der Welt und hinein ins Reich Gottes. Wenn ich im Reich Gottes bin, gehe ich auch wieder neu hinein in die Welt. Dann habe ich einen Auftrag, dann habe ich eine Sendung. Aber in einer neuen Haltung, anders als vorher. Aber da wird zunächst einmal die bisherige Einheit mit der Welt zerstört. Also da kommt es zu einer Absonderung, wenn Gott mich ruft. Und so bedeutet Gottes Ruf immer auch Entscheidung, und da steckt das Wort Scheidung drin. Das ist so. Und so im gewissen Sinne, wenn man das, man nimmt Spaltung von denen, die Gott nicht folgen wollen oder können. Berufung heißt im Griechischen Klesis. Ihr seid berufen, erklärt hätte. Und gemeint heißt Ekklesia. Da steckt dieses Wort drin, die Herausgerufenen, das ist die Gemeinde. Die, über deren Leben ein Ruf Gottes liegt. Und aus dieser göttlichen Berufung wächst eine göttliche Einheit, die menschlich nicht machbar ist, sondern die von Gott herkommt. Ich kann sie nicht machen, ich kann sie nur kaputt machen und verderben. Und deshalb diese Ermahnung und diese Ermutigung des Paulus. Achtet darauf, dass sie nicht kaputt geht. Schaut, dass sich diese Haltung bei euch entwickelt, diese Frucht des Geistes, Demut und Sanftmut und einander ertragend, Langmut, diese Dinge. Einheit, etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir brauchen es, wir sehnen uns danach. Genau weil sie so kostbar ist, müssen wir genau hinschauen. Es gibt eine menschliche und teuflische Einheit, die uns im alten Leben lässt, die uns im Grunde genommen nicht ändert. Und Gott ruft zur Einheit, zu einer ganz neuen Einheit, die in ihm selber begründet ist. Und diese Einheit beginnt damit, dass Gott uns herausruft aus dem bisherigen und hineinruft unter seine Herrschaft, in sein Reich, in ein neues Leben. Christus ist jemand, über dessen Leben ein göttlicher Ruf liegt und der diesem Ruf entsprechend lebt. Hast du diesen Ruf schon gehört? Hast du ihn angenommen? Und folgst du jetzt diesem Ruf? Dein Leben gehört Gott und da bestimmt er, wo es lang geht. Auch in Bezug auf Einheit oder Nicht-Einheit. Bestimmt er, wo es lang geht und nicht unser altes Denken. Als Kind Gottes bist du reich beschenkt. Und dann bist du von Gott her zur Liebe und zur Demut und auch zur göttlichen Einheit fähig. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.